abgesprochen haben, aber beide Lieder passen perfekt zur Botschaft. Und ihr werdet am Ende auch sehen, warum auch das erste Lied so passend ist. Ja, zu mir, ich bin verheiratet, 3 Kinder im Übergang Teenageralter zum jungen Erwachsenensein. Wir leben in Herkenrath, sind aber, weil wir ursprünglich mal aus Troisdorf kommen, stark mit dem Rhein-Sieg-Kreis und Köln verbunden und gehen dort auch in eine Gemeinde. Und ich bin Mitglied der Gideons und in dem Sinne auch gerne mal hier, um da mindestens 2 Worte dazu zu verlieren. Die Gideons ist ein Missionswerk, was sich vorgenommen hat, Testamente zu verteilen. An Schüler, persönlich, in Hotels, in Krankenhäusern, wird immer schwieriger. Aber in den 150 Jahren mittlerweile sind mehr als 2,5 Milliarden weltweit verteilt worden. Nur mal eine Größenordnung zu erfahren und davon der Großteil die letzten 30, 40 Jahre ist ein von Ehrenamtlern getragenes, weitestgehendes Missionswerk, wo wir neben dem Beruf halt Bibeln verteilen. Draußen liegen dann auch ein paar, gerade für Jüngere, die noch nicht so was Kleines haben und in der Schule noch nicht bekommen haben, können sie dann mitnehmen. Ja, mein Thema ist heute Hiobs Botschaft. Und zwar habe ich einen Text oder 2 Texte aus dem gesamten Buch Hiob herausgewählt, so eine Klammer ein bisschen gebildet. Am Anfang im Buch 1, damit man erstmal versteht, was sind die Hiobsbotschaften und dann am Ende im 23. Kapitel auch nochmal die Verse 1 bis 7. Das Wort von der Hiobsbotschaft, das kennt viele in Deutschland. Und sogar viele Nichtchristen verwenden im Falle von schlechten Nachrichten das Wort von der Hiobsbotschaft. Wahrscheinlich verwenden es sogar einige, um nicht zu sagen viele, ohne den Hintergrund zu wissen. Ohne zu wissen, dass das ein Buch im Alten Testament ist. Und ohne vielleicht auch zu wissen, dass Hiob die Botschaft gar nicht gebracht hat, sondern dass sie ihm zugetragen worden sind. Aber lasst uns mal lesen, worum es sich da konkret handelt. Und wir lesen im Hiob 1 die Verse 13 bis 19. Des Tages aber, da seine Söhne und Töchter aßen und Wein tranken in ihres Bruders Hause, des Erstgeborenen, kam ein Bote zu Hiob und sprach. Die Rinder pflügten und die Eselinnen gingen neben ihnen auf der Weide. Da fielen aus Saba herein und nahmen sie und schlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts und ich allein bin gekommen und bin entronnen, dass ich dir es ansagte. Da er noch redete, kam ein anderer und sprach, das Feuer Gottes fiel vom Himmel und verbrannte Schafe und Knechte und verzehrte sie, und ich bin allein entronnen, dass ich dir es ansagte. Und da er noch redete, kam einer und sprach, die Chaldäer machten 3 Rotten und überfielen die Kamele und nahmen sie und schlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts, und ich bin allein entronnen, dass ich es dir ansagte. Da der noch redete, kam einer und sprach, deine Söhne und Töchter aßen und tranken im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen. Und siehe, da kam ein großer Wind von der Wüste her und stieß auf die 4 Ecken des Hauses und warf's und die jungen Leute, dass sie starben. Und ich bin allein entronnen, dass ich dir es ansagte. Wenn man das so liest, so hintereinander weg, dann glaubt man zuerst, das kann doch nur eine Geschichte sein. Irgendwie irreal. Am besten, man liest weiter und es gibt ein absehbares Happy End, denn so viel Unglück in so kurzer Zeit, das kann doch einem Menschen gar nicht passieren. Ja, mit einem gewissen guten Ende endet das für Hiob, wenn man das ganze Buch durchliest. Dort heißt es, irgendwann alt und lebenssatt verlässt er die Erde, aber zwischenzeitlich verliert er aufgrund einer Art Wette zwischen Gott und Satan nicht nur sein Vermögen, sondern auch seine schon erwachsenen Kinder, wahrscheinlich in dem Alter, wie meine jetzt sind. Zumindest wenn sie Party machen, müssen sie ja schon ziemlich selbstständig gewesen sein. Wenn wir uns nun den Text genauer anschauen, dann stellen wir fest, wie schon mal kurz erwähnt, dass es sich bei der originären Hiobsbotschaft nicht nur um eine schlechte Nachricht handelt. Es handelt sich im Grunde genommen um vier unfassbar schlechte Nachrichten, die von vier fast zeitgleich erscheinenden Boten übermittelt werden. Denn dreimal lesen wir, da der noch redete, kam einer und sprach. Ich bin ganz ehrlich, bis vor wenigen Jahren, bis vor dem Ukraine-Krieg, bis vor den Anschlägen in Israel letztes Jahr im Oktober und im anschließenden Krieg und vor allem auch bis vor die Ahrtalflut 2021, wo ich selbst drei Tage nach dem Ereignis zum ersten Aufräumen da mal hingefahren bin. Es war Sonntag, es war herrlichster Sonnenschein, alles friedlich drumherum. Du fährst an Bonn vorbei, du fährst Richtung Ahrtal, du denkst, das ist ja hier noch Urlaubszeit im Juli. Und dann fährst du da das Tal hinunter, links und rechts noch Weinberge. Und wenn du in der Stadtmitte von Bad Neuenahr angekommen bist, siehst du, wie auf 200-300 Meter rechts, links des Flusses eine riesige Schneise, völlige Verwüstung. Da merkst du erstmal, was Naturkatastrophen sind und was es für den Einzelnen bedeuten kann. Und wenn du später in einem Haus aufräumst und guckst dann nach links und da ist ein Haus, da ist ein Kreuz dran und man sagt dir, da waren zwei Menschen drin und die lebten in einem Bungalow, der war halt nur eingeschossig und die konnten sich nicht mehr retten, dann kriegt man eine gewisse Vorstellung, dass solche Naturkatastrophen auftreten können, wie sie von Hiobs Kindern beschrieben worden sind. Und dann schiebt man das ganze Buch Hiob vielleicht nicht mehr nur in die Märchenecke, sondern denkt sich, naja, das kann einem vielleicht im Leben doch passieren und das kann nicht nur irgendwo in Afrika passieren, sondern in unserer Nähe. Und vielleicht nimmt das auch mit zunehmendem Alter ein bisschen zu, dass die Dinge vorstellbar werden. Ja, es wird einfach begreifbarer, wenn man in nicht so ferner Entfernung in der Ukraine den Krieg mit ansehen muss, mehr oder weniger tatenlos zusehen muss, wie Menschen vertrieben werden, verletzt, getötet werden. Ja, egal wie wir dazu stehen, wir liefern Waffen, wir fühlen uns Politiker Aussagen gemäß von den Ukrainern beschützt in unserer Freiheit. Also Überfälle, Raub, was beschrieben wurde von denen aus Saba, das ist nicht so irreal, auch in der heutigen Zeit. Aber was bedeuten die schlechten Nachrichten aus dem Buch Hiob, um mal wieder uns den Text zu nähern, und für wen waren sie von Bedeutung? Hiob, ein sehr wohlhabender, tiefgläubiger Mann, man liest irgendwo am Anfang, er war reicher als alle aus dem Osten. Hiob und seine Frau müssen in kürzester Zeit erfahren, sie verlieren Großteile ihres Vermögens durch Raub und Naturkatastrophe. Und noch viel schlimmer, sie verlieren auch, so wie wir es lesen, ihre Kinder. Und das, obwohl Hiob außerordentlich gottesfürchtig war. Und darüber hinaus nicht nur an sich gedacht hat, sondern an die Familie und Fürbitte geleistet hat. Konkret heißt es in Hiob 1, Vers 5, und wenn die Tage des Mahls um waren, also so eine Feier wie beschrieben, sandte Hiob hin und heiligte sie und machte sich früh am Morgen auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl, denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen. So tat Hiob alle Zeit. Hiob wusste also ganz genau, wem er sein segensreiches Leben zu verdanken hatte. Und er brachte diesen Dank Gott gegenüber zum Ausdruck und den Respekt und die Ehrfurcht und die Fürsorge für die Kinder im Fürbittegebet. Es ist quasi so, als ob wir täglich voller Dankbarkeit für unsere Familie und um dessen Schutz und deren Schutz und Leitung beten würden. Und ich weiß, viele von euch, viele von unseren Vorfahren haben das getan. Und Kinder können gar nicht ermessen, welche Bedeutung es hat, wenn Eltern und Großeltern für sie beten. Und dennoch, so einem gottesfürchtigen Menschen widerfährt so ein geballtes Unglück. Das brutal Harte an diesen Hiobsbotschaften für uns Christen heute ist deshalb, ja, gottesfürchtige Menschen können auf Gottes Segen hoffen, eine Garantie für dauerhaftes Glück ohne Trauer, ohne gefühlte und tatsächliche Ungerechtigkeit, ohne Verlust und ohne Leid gibt es aber nicht. Wir Menschen haben trotz allen Bemühens und Gebets, sei es für die Familie, für den Beruf, für die Glaubensfragen, für unser persönliches Umfeld und insbesondere Gebet für unsere Kinder, wir haben nicht alles im Griff und unter Kontrolle. Und hier spreche ich in erster Linie auch zu mir selbst, dass das immer wieder eine Erkenntnis ist, die ich mir ins Gedächtnis rufen muss. Und drittens, selbst intensives Glaubensleben, Gottesfurcht und insbesondere Gebet für die Angehörigen, was durchaus gut und wichtig ist, wie ich schon erwähnt habe, ist es keine Garantie für dauerhafte Sicherheit, Bewahrung in diesem Leben, auf diesem Planeten. Gerade der letzte Punkt ist eine Erkenntnis, die uns Christen mutmaßlich zu schaffen macht, oder? Was meint ihr? Vielleicht bin ich hier auf einen nennenswerten Aspekt noch nicht so stark eingegangen, habe es nur erwähnt, die Szene im unsichtbaren Hintergrund. Diese Prüfung, diese Anfechtung durch Satan, diese, ja, man kann schon fast sagen, Wette, ist zwar für uns, die wir das Buch Hiob lesen, erkennbar und durchaus interessant und aufschlussreich, aber für Hiob war sie zu keinem Zeitpunkt wahrnehmbar und wird auch später ihm nicht erklärt. Was sagt uns das heute? Dass sich auch heute für uns Kämpfe, Anfechtungen, Angriffe nicht immer zweifelsfrei in ihrem Ausgangspunkt und in der Zielrichtung erschließen. Das heißt, uns heute gegebenenfalls ähnlich schwierige Dinge treffen können, vielleicht nicht so geballt, selten passiert das. Weil das so ist, muss es doch uns motivieren zu ergründen, wie man mit solchen Herausforderungen und auch Verlusten und den Kämpfen des Lebens umgeht, ohne dass man immer alle Warum-Fragen erklärt bekommt. Was sagt uns das Schicksal Hiobs heute und wie ist der beste Umgang damit? Lesen wir doch einfach mal zwei Verse weiter ab Vers 20, da heißt es im ersten Kapitel Vers 20, da stand Hiob auf, zerriss seine Kleider und raufte sein Haupt und fiel auf die Erde und betete an und sprach, ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. In diesen allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott. Wenn wir jetzt kurz nachdenken und ehrlich zu uns selbst sind, zumindest zu mir, dann sind wir etwas überrascht. Wie kann ein Mensch nach all diesen kurz hintereinander katastrophalen Botschaften, die er zur Kenntnis nehmen musste, sich in seiner Trauer so demütigen und so Wesentliches erkennen? Ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich dahin fahren, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Klar, nüchtern betrachtet bringt der Satz eine Tatsache auf den Punkt. Denn wir bringen tatsächlich nichts mit in unser Leben und können auch nichts mit hinausnehmen. In der Zwischenzeit sind wir sehr wohl der Überzeugung, dass unser Besitz auch tatsächlich unser Eigentum wäre. Dass unser Besitz nicht unser Eigentum ist, ist offensichtlich. Den Eigentümer dieser Welt mit allem, was da drin ist, zu finden ist Gott, nur dass wir zwischenzeitlich es gebrauchen können. Um aber auf unseren Bibeltext zurückzukommen, bei all dem, was Hiob widerfahren war, könnte der doch schon der Meinung sein, dass das ein bisschen viel Ungerechtigkeit in seinem Leben ist, oder? Klar, ein Teil war Naturkatastrophe, das Feuer, was er irgendwie Gott zugedacht hat, obwohl es gar nicht Gott war, weil das war die Abmachung mit dem Satan. Oder der Sturm mit dem Haus der Kinder, das waren Naturkatastrophen, Schicksal eben. Sein Vermögen, sprich die Rinder, Esel und Kamele, sind aber bekanntermaßen durch Raub ihm abhanden gekommen. Und dennoch ist Hiob so tiefgläubig, dass er genau weiß, alles was ich zuvor hatte, kam von Gott und alles war von Gottes Segen abhängig. Deshalb nochmals dieser schon sehr, sehr beeindruckende Vers 21. Ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ja, das ist schon beeindruckend, wie er Gott auch noch in dieser Situation loben kann. Aber vielleicht noch in der ersten, sagen wir mal, Euphorie nach diesen schwierigen Nachrichten so zum Ausdruck gebrachte Lobpreis Gottes oder diese klare Erkenntnis, das Leben wird auf die Dauer schwierig. Wenn man es verarbeiten muss, wenn man sich damit auseinandersetzt. Man ist nämlich auch gar nicht allein. Ein Mensch im Leid ist doch zum Glück nicht allein, auch wenn man sich manchmal so fühlt. Er ist nämlich ein soziales Wesen, der interagiert mit anderen. Und hier zeigt sich bei Hiob der ganz normale Werdegang eines Lebens und nicht das eines Heldens, wie vielleicht in Hollywood-Filmen zu sehen. Hier zeigt sich, was in solchen Schicksalsschlägen häufig passiert. Erstens, das Leben muss ja weitergehen. Aber es wird nicht einfacher. Man wird älter, wird vielleicht krank darüber, bei all das, was einem passiert ist, körperlich, aber auch psychisch. Hiobs Klagen und was er so alles erlebt, schreibt davon. Und er findet für das, was er erlebt, deutlich krasse Worte. Ja, nur mal einen Aspekt zu nennen, wenn er den Tag seiner Geburt verflucht, dann ist er schon ziemlich runter mit den Nerven, oder? Auch das können wir im Buch Hiob lesen, ohne es zu zitieren. Der zweite Aspekt, Mitmenschen, die einem im Erfolg zujubeln, Kontakt suchen, um Rat fragen, die suchen sich in Phasen des Misserfolgs natürlich erfolgreichere Zeitgenossen und man dient maximal noch als bedauertes Beispiel für Misserfolge. Auch ein schwerer Kampf, den man da erleben muss. Und drittens, ich will nicht sagen zwangsläufig, aber häufig treten in solchen leidvollen Phasen Konflikte in der Ehe auf. Warum? Weil die Partnerin sich natürlich auch Fragen stellt und nach Antworten sucht und mutmaßlich in ihrer Beziehung zu Gott mit anderen Fragen zu kämpfen hat. Sich vielleicht vom eigenen Partner in der ganz persönlichen Suche nach Antworten nicht verstanden fühlt. Dann wird manches fromme Verhalten des einen zur blanken Provokation für die andere oder umgedreht. Wie bei Hiob geschehen. Wenn man im nächsten Kapitel nur mal die Verse 9 und 10 liest, dann erfahren wir das ganz konkret. Und seine Frau sprach zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Gott, sage Gott ab und stirb. Er aber sprach zu ihr, du redest, wie die törichten Weiber reden, haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? An diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Das sind nur zwei Sätze in 40 Kapiteln, aber diese lassen erkennen, da ist richtig Spannung in der Beziehung. Da ist ein Konflikt über die richtige Verständnis von Gott, über den richtigen Glaubensweg, das nötige Vertrauen in der konkret schwierigen Lebenssituation. Und jeder, der verheiratet ist, wird sich vorstellen können, dass diese Diskussion in der Ehe eine extreme zusätzliche Belastung ist, neben all dem Leid, was man schon selbst zu verarbeiten hat. Aber Hiob hat Glück, er hat ja zum Glück noch Freunde und auch dazu gläubige Freunde, die ihm in seinen Schwierigkeiten nicht verlassen haben und sich für Hiob Zeit nehmen. Und ich muss sagen, viel mehr Zeit, als wir das heute üblicherweise für unsere Freunde und Geschwister tun würden. Die frommen Freunde versuchen mit all ihrem Wissen und ihrem Glaubensverständnis die Situation zu beurteilen, nachdem sie lange schweigend bei Hiob saßen. Und sie kamen zu folgenden Schlüssen. Der erste, Eliphas, glaubte, dass Hiob aufgrund von Sünde leiden musste. Der zweite, Bildad, glaubte, dass Hiob unbußfertig war und deshalb leiden musste. Und der dritte, Sophar, glaubte, dass Hiob eine noch schwerere Strafe für seine Sünde verdient hätte. Auch, und das wird im Buch Hiob klar, auch wenn Hiobs Freunde ihn mit den Urteilen völlig falsch beurteilt haben, sie lagen völlig falsch in ihren Urteilen, weil sie genau wie Hiob nicht den Hintergrund verstanden, dass da Gott und Satan ja einen Test veranstaltet haben. Und aus dieser falschen Erkenntnis und ihrer Lebenserfahrung haben sie natürlich falsch geurteilt und Hiob stark belastet. Und Gott weist sie am Ende dafür zurecht und kritisiert sie. Trotz allem muss man an dieser Stelle, meine ich, mal eine Lanze für Hiobs Freunde brechen. Weil alle verstanden die Situation falsch. Das ist eine wichtige Erkenntnis für uns heute. Wenn wir durchs Leben gehen, wir versuchen vieles zu verstehen und zu beurteilen, aber möglicherweise verstehen wir die Zusammenhänge alle nicht vollständig. Und so ging es denen da auch. Aber berücksichtigt man ihren Kenntnisstand und ihre Lebenserfahrung, dann ist doch manche Aussage ein Stück weit nachvollziehbar. Denn Sünde und Unbußfertigkeit kann doch nicht dauerhaft gesegnet werden. Nur den Umkehrschluss zu ziehen, dass Leid und Verlust zwingend die Konsequenz von Sünde sein muss, das ist ganz klar falsch. Ganz egal, wer das behauptet und wie fromm er auch erscheint, das ist falsch. Es ist darüber hinaus ein Unterschied, und das sollten wir uns auch immer wieder bewusst machen, ob man sich Zeit nimmt mit anderen über sein Leid nachhakt, nachdenkt, nachfragt, Anteil nimmt, dessen Situation versucht zu verstehen oder ob man versucht, die Situation zu be- oder gar zu verurteilen. Was falsch ist. Das ist vor allen Dingen dann falsch, wenn man nur begrenzte Informationen hat. Und wie wir aus dem Buch Hiob lernen konnten, alle haben nur begrenzte Informationen. Keiner hat ein völliges Lagebild. Und so geht es uns offensichtlich in diesem Leben immer. Davor sollte man sich hüten. Und das ist natürlich auch in erster Linie ein Appell an mich. Wie schnell ist man dabei und meint mit seinem Wissen, andere Dinge zu beurteilen, von denen man nur begrenzte Informationen hat. Es ist nämlich viel besser, aus diesem Text zu erkennen, vorschnelles Urteil, vorschnelle Erklärungen und Ratschläge, so gut sie auch gemeint scheinen, sind in der Regel nicht richtig. Und selbst wenn sie gut gemeint sind, wirken sie keinesfalls immer positiv. Der zweite Fehler, und das ist, glaube ich, ein grundsätzlicher von ihm, oder ein wesentlicher, ist, dass Hiobs Freunde nicht für Hiob gebetet haben, nicht für ihn eingestanden sind. Vielmehr haben sie Hiob belehrt und wollten ihn so zur Buße bewegen. Ist das nicht ein Muster, was wir häufig genug in der christlichen Vergangenheit angewandt haben, dass wir Leute zur Buße bewegen wollen. Buße ist gut, aber weniger eingestanden, weniger gebetet haben. Um es vorwegzunehmen, Gott kritisiert dieses Verhalten deutlich. Lesen wir weiter hinten im Buch Hiob 42, die Verse 7 und 8, da sagt der Herr mal: Als nun der Herr mit Hiob diese Worte geredet hatte, sprach er zu Eliphas: Mein Zorn ist im Brand über dich und deine Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Knecht Hiob. So nehmt nun 7 junge Stiere und 7 Widder und geht hin zu meinem Knecht Hiob und opfert Brandopfer für euch, aber mein Knecht Hiob soll für euch Fürbitte tun, dass ich nicht töricht an euch handle. Denn ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Knecht Hiob. Auch das sollte eine Warnung und ein Signal an uns sein. Das Interessante an diesen zwei Versen ist deshalb, wenn wir uns einmal haben hinreißen lassen, andere zu beurteilen, zu belehren und trotz mangelnder Kenntnisse der Gesamtsituation schlussendlich erkennen müssen, dass das falsch war, dann sollten wir umkehren. Wichtige Lehre für unser Leben. Dann sollten wir umkehren, uns nicht verschließen, sagen, ja, ist halt so. Und umkehren auf den Bruder, die Schwester, auf den Freund, den Ehepartner zugehen, das klar bekennen und Buße darüber tun und die eigenen Fehler eingestehen. So, nachdem wir einen kurzen Exkurs zu Hiobs Freunden uns gegönnt haben, um mal die Perspektive ein bisschen auszuleuchten, was sicher auch aufschlussreich für uns war, vor allem wie wir mit Menschen in Leid oder Problemsituationen umgehen sollten, wenden wir uns nochmals Hiob zu. Denn wichtig für uns heute ist, was können wir darüber hinaus aus Hiobs Verhalten konkret mitnehmen. Und wenn ihr vielleicht schon mal die 42 Kapitel des Buches insgesamt gelesen habt, dann werdet ihr feststellen, dass nicht alles edel ist, was Hiob sagt, und auch nicht alles gut und richtig. Da gibt es Verletztheit, Selbstrechtfertigung und zum Teil auch Anklagen. Und der eine oder andere, der es schon gelesen hat, der wird auch festgestellt haben, Gott kritisiert das nicht scharf. Er sagt nicht, hallo Hiob, was ist los, was bildest du dir eigentlich ein? Nein, der sagt das nicht. Er lässt Hiob erstmal ausreden. Er schaut erstmal genau hin, was Hiob in seinem Herzen so bewegt. Und ja, obwohl sich Hiob immer wieder zur Selbstrechtfertigung gegenüber Gott hinreißen lässt, was wir nicht selten auch tun, wenn wir ehrlich zu uns sind, kommt Hiob für eine Person des Alten Testaments mit all seinen wenigen Kenntnissen, er hat kein Internet, keine Bücher, nichts, zu erstaunlichen Aussagen. Und wahrscheinlich sind es solche Aussagen, die wir gleich lesen, die Gott dazu bewegen, Hiob als seinen Knecht zu bezeichnen. Schlag mit mir mal ein paar Seiten weiter im Buch Hiob, und zwar das 23. Kapitel, und da lesen wir nochmal 7 Verse. Also Hiob 23, Verse 1 bis 7. Hiob antwortete und sprach in seiner dritten Antwort an Eliphas: Auch heute lehnt sich meine Klage auf, seine Hand drückt schwer, dass ich seufzen muss. Ach, dass ich wüsste, wie ich ihn finden und zu seinem Thron kommen könnte, zu Gott. So würde ich ihm das Recht darlegen und meinen Mund mit Beweisen füllen und erfahren die Reden, die er mir antworten und vernehmen, was er sagen würde. Und jetzt kommen die zwei wichtigen Verse, auf die ich gleich noch ein bisschen näher eingehe. Vers 6 und 7. Würde er, also Gott, mit großer Macht mit mir rechten? Nein. Er selbst würde Acht haben auf mich. Dann würde ein Redlicher mit ihm rechten und für immer würde ich entrinnen meinem Richter. Die ersten 4 Verse, haben wir gelesen, sind von Selbstrechtfertigung durchzogen und im Versuch Hiobs die Warum-Frage zu stellen. Warum passiert mir all das Leid? Wie schon erwähnt, er bekommt es nicht erklärt, bringt aber seine Gefühle und Gedanken vor Gott. Er will Gott nicht irgendwie abschwören, wie es seine Frau mal gefordert hat, nicht verwerfen, will sich nicht abwenden, er will einfach nur antworten. Und eine von Kommunikation geprägte Beziehung. Können wir nicht sagen, dass das eigentlich mal eine total positive Eigenschaft von Hiob ist, nach all diesem Leid, nach all diesen Monaten, Jahren vielleicht der Verzweiflung, dass er immer noch Gott sucht und fragt? Und was sagt Gott dazu, nach auch diesen Vorwürfen? Sagt er vielleicht, hallo Hiob, was fragst du? Warum klagst du so unverschämt und anmaßend? Maßregelt er ihn? Erklärt er ihm vielleicht die Geschichte mit dem Satan? Würde das Hiob wirklich weiterhelfen? Nein, das tut er alles nicht. Und möglicherweise hätte es auch Hiob gar nicht weitergeholfen, hätte es auch gar nicht verstanden, die Komplexität mit Satan und was da so im Hintergrund abgelaufen ist. Aber das Entscheidende ist, wie schon angedeutet, der Vers 6 und 7, in dem Hiob nämlich erkannt hat, bei all seinem Leid und all diesen Herausforderungen mit seinen Freunden und mit seinen Angriffen, und ich lese nochmal die Verse 6 und 7, hat er erkannt, würde er, Gott, mit großer Macht mit mir rechten? Nein. Er selbst würde Acht haben auf mich. Dann würde ein Redlicher mit ihm rechten und für immer würde ich entrinnen meinen Richter. Ist nicht genau in diesen zwei Versen festgehalten, wovon wir im ersten Lied gesungen haben, deshalb sage ich, das Musikteam hat das so perfekt ausgewählt, ohne dass wir uns abgestimmt haben, ist dann nicht genau festgehalten, worauf wir Christen uns heute wenden können, wo wir sicher vertrauen können? Hat Gott nicht genau vor etwas mehr als 2000 Jahren das getan, also lang nach Hiob? Gott hatte und hat zweifelsohne die Macht zu richten. Er wird richten, aber er weiß, dass wir Sünder sind. und dass wir aus eigenem Vermögen uns nicht rechtfertigen können. Und deshalb wird Gott, wie es in den Versen heißt, selbst Acht haben auf mich und dich, so wie Hiob es lange vor Jesus Christus erkannt hat. Und deshalb hat Gott in der genau beschriebenen Art und Weise einen Redlichen auf die Erde gesandt, nämlich Jesus Christus, der sündlos war, der deine und meine Schuld getragen hat am Kreuz und der uns heute als Redlicher, als Anwalt, so lesen wir es im Neuen Testament, vor Gott vertritt. Und das Gute ist, dies tut Jesus für jeden, der seine Sünden erkennt, den persönlichen Hochmut ablegt und seine Sünden bekennt und im Glauben darauf, dass Jesus deine, meine Schuld getragen hat und als Redlicher uns vor Gott vertritt, umkehrt. Für jeden ist diese Gnadengeschenk zugänglich. Das kannst du heute hier tun, falls noch nicht geschehen. Das ist auch der Grund, warum wir als Gideons Bibeln verteilen, weil da steht hinten ganz klar, wie man seine Sünden bekennt und wiedergeborener Christ wird. Das ist die entscheidende Botschaft des Neuen Testaments, auf die Hiob im Alten Testament trotz des persönlichen Leides, trotz mangelnder beurteilender Gesamtsituation, diese Erkenntnis hatte er schon gewonnen. Und deshalb war es auch ganz klar Gottes Knecht, der hier und heute zu uns spricht. Lasst uns von Hiob lernen, auch in leidvollen Situationen auf Gott zu vertrauen und vor allen Dingen unser Leben ihm anzuvertrauen. Denn Gott hat alles unter Kontrolle, nicht wir. Lasst uns zum Abschluss nochmal kurz zusammen beten und ja, den Gottesdienst dann, ich vermute, mit dem Abendmahl irgendwann fortfahren. Ja, Herr, wir sind hier zusammen in einer scheinbar sehr friedlichen Umgebung. Seit ja, fast 80 Jahren Frieden in Deutschland. Viel Wohlstand, viel Segen, viele Menschen, die ernsthaft zum Glauben gefunden haben. Aber viele, die wir in unserem Umfeld haben, sind auf der Suche und vielleicht noch nicht mehr das. Die liegen uns am Herzen. Wir wünschen uns so sehr, dass sie auch erkennen, dass sie Sünder sind, umkehren, ihr Übergabegebet sprechen und zu wiedergeborenen Brüdern und Schwestern werden. Jeder hat hier gerade eben jemand in Gedanken und genau diese Menschen wollen wir dir anbefehlen. Herr, ich danke dir, dass du uns auch in schwierigen Situationen trägst, dass du uns Zeit lässt, dass du Geduld hast und dass wir dir wichtig sind. Auch wenn wir manche Prüfungen überstehen müssen, bist du derjenige, der uns führt und leitet. Ich danke dir für den Gottesdienst, ich danke dir für die Gemeinde hier in Hand. Ich danke dir für jeden, der sich hier einbringt, in der Woche, am Wochenende und für den Glauben, der hier gelebt wird. Herr, segne diese Gemeinde und segne alle unsere Dienste, die wir übernehmen und geh du mit uns in die neue Woche. Amen.